Spuren der Arbeit. Geschichten von Jobs und Widerstand.
Grüne Zwiebeln von der Unsichtbare. Der alte Mann rollte sich schmerzhaft aus dem Bett. Es war ein feuchter und bedeckter Morgen in Montreal und seine Gedanken machten ihm wieder zu schaffen. Er hatte Aspirintabletten gegen seine Schmerzen, aber es gab kein anderes Mittel gegen eine leere Brieftasche als aufzustehen und zu arbeiten. Er setzte einen Topf mit Wasser auf den kleinen Ofen in der Ecke zum Kochen an. Die Vögel begannen ihren pünktlichen Chordienst, wie in diesen Breitengraden üblich, um 4.30 Uhr morgens. Es waren fast 3 Jahre vergangen, seit dem Tag, an dem er den Brief mit der Post erhalten hatte. Jeder Tag markierte das mögliche Ende seines Lebens, wie er es hier in Montreal gelebt hatte. Es war nur eine Frage der Zeit. Aber er verdrängte diese Gedanken aus seinem Kopf. Während sich das Wasser erhitzte, ging der alte Mann zu der Schublade unter seinem Bett und holte seinen Ordner mit Zeitungsausschnitten heraus. Fragmente aus seinem vergangenen Leben. Wehmütig streichelte er das Bild von sich selbst, wie er auf dem Konzert von Nusrat Fateh Ali Khan tanzte. Einst war er von der Zeitung, für die er gearbeitet hatte, zu einem Interview mit dem Musiker geschickt worden. Sein Fotograf hatte das Bild geknipst, als er nicht hinsah, und der schurkische Redakteur hatte es frecherweise neben seiner Kolumne veröffentlicht. Er kicherte bei der Erinnerung daran vor sich hin. So zu tanzen war etwas, das er nicht mehr tun konnte. Er blätterte in der Kolumne, die seine erste herzliche Begegnung mit Ben Sabutu markierte. Er hatte ihren Vater sehr bewundert. Seine eigene Tochter war am Geburtstag von Zulfag A. Alir Bhutto geboren worden, worauf er sehr stolz war. Unter der Zar-Diktatur, so erinnerte sich der alte Mann, hatten sie jährlich GefährtInnen in seinem Haus versammelt, um unter dem Deckmantel des Geburtstags seiner Tochter des gefallenen Führers zu gedenken. Ein leises Kreischen von Dampf ertönte und gewann an Intensität, als es durch den Ausguss des Wasserkochers strömte. Er stand auf, um den Herd auszuschalten, füllte 3 Teelöffel Kaffeesatz und 2 Teelöffel Zucker in seine preiswerte Keramiktasse und goss das kochende Wasser über den Kaffee. Er saß nun an seinem Tisch und beobachtete den Tagesanbruch, der zaghaft durch die Wolken am Himmel, den Nebel auf der Straße und die Gitterstäbe an seinem ebenerdigen Fenster auftauchte. Nachdenklich rührte er die Tasse Kaffee mit einem Löffel um. Es würde ein harter Tag werden. Jeder Tag war ein harter Tag. Er trank seinen Kaffee aus. Er goss sich noch einen ein und leerte ihn schnell. Es war jetzt fast 5.15 Uhr und die erste Metro des Tages würde fast abgefahren sein. Mit einem Ruck stand er auf, zwang sich aus der Tagträumerei und ging hinüber zu seinem Bett, wo die Mappe mit den Zeitungsausschnitten noch immer offen lag. Er faltete sie grob zusammen, schob sie in die Schublade, wütend über das Gefühl der Verlassenheit, des Verlusts und der Einsamkeit, das diese Zeitungsausschnitte ausgelöst hatten. Einer der Zeitungsausschnitte flatterte auf den Boden. Es war sein Interview mit dem General. Es war nicht gut gelaufen. Er seufzte, beugte sich vor, um ihn aufzuheben und legte ihn in die Mappe. Wegen dieser Kolumne war er jetzt unzähligen von BürokratInnen in den Einwanderungsbehörden ausgeliefert. Er straffte die Schultern. »Integrität hat ihren Preis«, sagte er sich. Er stieg in die Metro St. Laurent ein, sein Mittagessen in einem Rucksack über die Schulter geworfen. Als er von seinem Sitzplatz aus geradeaus blickte, konnte er die hasserfüllten Blicke der Menschen um ihn herum spüren, die wie er um 5.15 Uhr morgens auf dem Weg zur Arbeit waren. Nachrichten von den Zuganschlägen in Madrid und London waren noch frisch im Gedächtnis. Es war mittlerweile ein vertrautes Gefühl, das Objekt solcher Feindseligkeiten zu sein, aber die Vertrautheit machte es nicht weniger schmerzhaft. Ärger über die Blicke auszudrücken, würde einen Faustkampf mit PolizistInnen bedeuten. Das Letzte, was er jetzt gebrauchen konnte. Der alte Mann schloss seine Augen. Er schlief immer wieder ein und wachte mit einem Schrecken am Bahnhof Yenneglou auf. Der Zug der Linie Orange war bereits eingefahren. Die Türen der Metro öffneten sich und eine Flut von Menschen stürzte kopfüber aus dem einen und in den anderen Zug. Er hasste diesen Teil des Morgens, aber er hatte keine Wahl. Er musste pünktlich zu den Bussen kommen, wenn er heute Morgen zur Arbeit kommen wollte. Er lief und drängte sich mit dem Rest der Herde von TagelöhnerInnen. Da war diese seltsame Vertrautheit von Fremden, die jeden Tag zur gleichen Zeit dieselbe Metro nahmen. Das gleiche unzusammenhängende Geplauder zwischen ausgelaugten ArbeitskollegInnen, die den Namen der anderen nicht kannten. Zum Beispiel,
wie geht's?
Ja, jeden Tag das Gleiche. Der Zug war voll. Jeder war in seine privaten Sorgen vertieft. Er stand und hielt das Gleichgewicht, während der Zug vorwärts schlingerte. Mit einer Hand am Geländer suchte er mit der anderen in seiner Tasche nach dem Fläschchen mit Aspirin. Er schluckte die Tablette trocken hinunter. Der alte Mann und einige anderen stiegen an der Metro in der Mühe aus. Um diese Zeit am Morgen waren an dieser Station nur AfrikanerInnen, ChinesInnen und InderInnen anzutreffen. Neueingewanderte und Illegalisierte. Das war die morgendliche Besetzung für die FeldarbeiterInnen im industriellen Ackerland, das die Insel Montreal umgab.
Zwiebeln, Zwiebeln, $4 die Kiste.
Erdbeeren, $3 die Kiste.
Riefen die ArbeitsvermittlerInnen und buhlten um die Aufmerksamkeit der versammelten ArbeiterInnen. Man fand heraus, welche ArbeitsvermittlerIn am meisten für die Kiste zahlte, die am wenigsten Arbeit machte, und dann stieg man in seinen Bus ein. Ein Bus wurde von InderInnen betrieben, ein anderer von chinesischen Geschäftsleuten, ein weiterer von Punjabi-InderInnen. Man entschied sich für einen und lebte mit den Konsequenzen. Er erinnerte sich an einen Lohnkrieg zwischen den beiden indischen Agenturen. Damals war das Gemüse reif für die Ernte und Unternehmen brauchten alle Arbeitskräfte, die sie bekommen konnten. Die Punjabis hatten $7 pro Kiste gezahlt, ein unerhörter Preis für Arbeit unter der Hand zu dieser Zeit, und ihre KonkurrentInnen wollten da nicht mithalten. Also rief irgendwer die Polizei und meldete, dass die Punjabis ArbeiterInnen ohne entsprechende Papiere anheuerten. Das taten natürlich alle, so verdienten diese Leute ihr Geld. Die Polizei hatte also den Bus auf der Autobahn angehalten. Es war ihnen egal, welche Seite welche war. Für sie war alles gleich, nur eine Gelegenheit, ein paar MigrantInnen zu drangsalisieren. Sie forderten den Busfahrer, selbst ein Migrant, auf, auszusteigen und führten ihn zum Streifenwagen, um ihn zu befragen. Während die PolizistInnen damit beschäftigt waren, flüchteten alle lieber aus dem Fahrzeug, als eine Interaktion mit den PolizistInnen zu riskieren, die nur in einer Untersuchung des Einkommens und der letztlichen Abschiebung enden konnte. Es war ein langer Weg nach Hause durch die Wälder entlang der Straße zurück nach Montreal. Dann erinnerte sich an den Tag im letzten Jahr, als zu viele Leute auf der Suche nach Arbeit aufgetaucht waren, kurz vor Ende der Saison. Die Busse hatten sich gefüllt und waren zu den Feldern abgefahren. Eine junge Frau und ihre Tochter, die etwa 10 Jahre alt zu sein schienen, waren zusammen mit ihm draußen auf dem Bürgersteig zurückgelassen worden. Es war auch damals ein nieseliger und drückend schwüler Tag gewesen. Die Frau, die ihrer Tochter Tränen ins Haar weinte, erinnerte ihn an die Frau und die Tochter, die er zu Hause in Pakistan zurückgelassen hatte. Er schob die Erinnerung beiseite. Heutzutage bekam man für eine Kiste Zwiebeln $4, manchmal auch 5. Man konnte zwischen 5 und 10 Kisten pro Tag pflücken, je nach Erfahrung und Geschicklichkeit. Einige der chinesischen ArbeiterInnen, die seit Jahren auf denselben Feldern arbeiteten, schafften bis zu 20 Kisten pro Tag. Wegen der Arthritis kam der alte Mann auf etwa 8 Kisten pro Tag. Aber das war fast derselbe Wochenlohn wie Fabrikarbeit. Er hatte ein gutes Verhältnis zur Madame, wie alle sie nannten. Die chinesische Geschäftsfrau stellte keine persönlichen Fragen und versuchte, dass man sich wie zu Hause fühlte. Sie würde einem sogar zeigen, wie man effizienter pflücken konnte, damit man mehr Geld verdiente. Das bedeutete natürlich auch mehr Geld für sie. Ihr gehörte die Agentur, die für die multinationalen Konzerne die ArbeitsmigrantInnen unter Vertrag nahm und sie auf den Feldern rund um Montreal arbeiten ließ. Auf diese Weise füllten sich die Regale der Lebensmittelläden in Montreal. Geringfügige Beschäftigte, die den Bedarf an Arbeitskräften deckten, die von riesigen, gesichtslosen Agrarkonzernen geschaffen wurde, die auch aus Japan oder Deutschland sein konnten, soweit man wusste. Ausbeutung? Es war alles relativ. Überleben. Ich traf den alten Mann im Bus der Madame, wie wir es vereinbart hatten. Ich war hungrig und schläfrig und nervös wegen eines neuen Jobs. Ich hatte meinen Kaffee getrunken, nicht gefrühstückt, nahm die erste Metro aus Hochelagar und kam, genau wie der alte Mann, um 6 Uhr morgens am Bahnhof von Namur an. Die Bekleidungsfabrik, in der ich werktags arbeitete, hatte Probleme. Das Management hatte keine Ahnung, wie es die Arbeit organisieren sollte. Tatsächlich hatte der Besitzer die Kontrolle über den Laden an seinen Sohn übergeben, ein typischer, verwöhnter Bengel, der das bisschen Erbe, auf das sein Vater stolz sein konnte, ruinierte. Die Tage der Branche waren ohnehin gezählt, aber im Moment waren alle auf Kurzarbeit. Wir hatten 3 Tage Arbeit verpasst. Es war ausgeschlossen, mit 2 Tageslöhnen die Rechnungen der Woche zu bezahlen und Essen zu kaufen. Ich nickte immer wieder ein und beobachtete, wie sich die Stadtlandschaft in eine ländliche Umgebung verwandelte. Wir fuhren an der Fabrik vorbei, in der ich arbeitete. Die glänzenden Fenster und das makellose Logo schimmerten ab und zu, wenn das Sonnenlicht am frühen Morgen durch die baumwollartigen Wolken fiel. Der Angestellteneingang auf der Rückseite sah beileibe nicht so gut aus. Mir war klar, dass die regulären FeldarbeiterInnen Wochenendkräfte wie mich nicht gutheißen würden. Wir nahmen wertvolle Arbeitszeit weg, Zeit, die an sie hätte gehen können. Aber ich brauchte das Geld so dringend, um mir darüber Gedanken zu machen. Nach etwa 90 Minuten bog der Bus vom Highway auf eine Schotterstraße ab. Die Leute hatten bereits begonnen, sich hektisch ihre Arbeitskleidung anzuziehen. Wenn man zu den Ersten gehörte, die zur Arbeit bereit waren, konnte man sich ein gutes Stück Ackerland aussuchen, auf dem die Zwiebeln reif waren, und zwar innerhalb der Größenbeschränkungen, die die AufseherInnen akzeptieren würden. Als wir uns zum Aussteigen bereit machten, ließ mich der alte Mann wissen, was von mir erwartet werden würde. Du konntest in deinem eigenen Tempo arbeiten, aber wenn deine Zwiebeln zu klein oder zu groß waren, kippten die AufseherInnen deinen Korb um und ließen dich einen neuen bestücken. Wenn der Tag zu Ende war und man keine Zeit mehr hatte, einen neuen Korb zu füllen, war das Pech. Dann hattest du gerade $4 verloren. Madame hatte uns alle mit Gummibändern ausgestattet. Wenn man ein Bündel von 3 bis 5 Zwiebelstängen gemacht hatte, steckte man sie durch das Gummiband, das man dann mit einer Handbewegung fest um den Boden drehte. Das gleiche machte man am oberen Ende des Bündels. Das waren die gleichen Gummibänder, die die Leute entfernten, wenn sie die Zwiebeln aus dem Supermarkt nach Hause brachten. Sobald man mehrere Bündel gesammelt hatte, bekam man einen Korb und legte sie der Länge nach hinein. Blieb nur zu hoffen, dass du neben einer ehrlichen Person arbeitetest, die dir die Zwiebelbündel nicht wegschnappte, wenn du ihr mal den Rücken zukehrst. Ich bereitete mich darauf vor, die Arbeit anzupacken. Ich kniete mich in den weichen, warmen Lehm und begann zu pflücken. Vögel sangen über mir und die Sonne war jetzt draußen und brannte durch die feuchte Luft. Es war irgendwie schön, auf seine eigene Art, wenn man es mit 8 Stunden am Tag in einer fensterlosen Fabrik vergleicht. Seite an Seite begannen wir uns methodisch vorwärts zu arbeiten, vom Rand des Feldes aus nach innen. Ich konnte das andere Ende des Feldes, von dort, wo wir standen, nicht sehen. Der alte Mann wählte einen Streifen Land ein wenig links von mir aus. Zu meiner Rechten stand eine Familie aus Simbabwe, eine Mutter, eine 12-jährige Tochter und 2 jüngere Söhne. Der mittlere Sohn war eindeutig ein Liebling der ArbeiterInnen. Er hatte mehrere Sprachen aufgeschnappt, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, trotz seiner erst 10 Jahren. Er war zu jung, um zu verstehen, dass dies ein ungewöhnliches Talent war. Nur wenige in diesem Land würden sich die Mühe machen, es zu bemerken. Madame kam heraus, um den Jugendlichen die Hand zu geben und fragte, ob sie in der Schule seien. »Ja«, sagten sie alle. Es hätte ja auch stimmen können, es war schließlich Wochenende. Sie waren zu jung, um eine Sozialversicherungsnummer zu haben, aber die Familie brauchte das Geld. Während ich arbeitete, sah ich, wie ein Mann in den 30ern versuchte, ein Gespräch mit einem der kaum pubertierenden Mädchen zu beginnen.
»Schönes, schönes Mädchen«,
begann er mit einem lüsternen Lächeln. Die Mutter ignorierte ihn, die beiden Jungen starrten ihn an, pflückten aber weiter.
Sie ist so schön, nicht wahr?«
wiederholte er zu den Männern um ihn herum. Wir schüttelten angewidert den Kopf, arbeiteten aber weiter.
»Schwurde«,
knurrte das Mädchen wütend und stampfte zu einem anderen Teil des Feldes. Die Mutter hob ihren Korb auf und folgte wortlos. Wer hier arbeitete, wurde von niemandem als Mensch angesehen, nicht als Mensch behandelt. Was machte ich hier? Aber besser zu arbeiten als zu verhungern. Es war jetzt 9.15 Uhr und ich war es gewohnt, um diese Zeit eine Pause zu machen. Es gab einen Wasserwagen an einem Ende des Feldes mit Plastikbechern. Ich stand auf, ging hinüber und holte mir ein Getränk, rauchte eine kostbar rationierte Zigarette und kehrte zu meinem Streifen zurück. Ich bemerkte, dass die meisten anderen, einschließlich des alten Mannes und der simbabwischen Kinder, nicht stehen blieben. Wenn der alte Mann rauchte, hielt er die Zigarette zwischen seinen Lippen, während seine Hände weiterarbeiteten. Ja, ich war definitiv ein Wochenendausflügler. Der Mittag kam schneller, als ich dachte. Es macht einen großen Unterschied, draußen zu arbeiten. Der Tag vergeht schneller. Man kann atmen und die Sonne wärmt einen und man fühlt sich lebendig. Das genaue Gegenteil von Fabrikarbeit. Alle hielten an, stellten sich am Wassertank an, um sich zu waschen und holten ihr Mittagessen aus dem Bus. Ich hatte ein paar Stücke Curryhühnchen mit Kartoffeln mit ein wenig Reis. Ich beobachtete, wie alle aßen. Dann folgte ich ihrem Beispiel und hockte mich ins Gras am Rande des Feldes. Der alte Mann schloss sich mir an. Wir aßen schweigend. Wir rauchten eine Zigarette und ich legte mich zurück ins Gras und schaute in den nun klaren Himmel. Es gab auch drei Frauen aus Quebec, die einzigen Weißen auf der ganzen Baustelle. Sie hatten einen kleinen kabellosen Ghetto-Blaster und eine der Frauen legte eine Kassette ein, während sie aßen. Es hörte sich an, als ob es Gordon Lightfoot gewesen wäre, der auf Französisch sang.
Das ist eine Sängerin aus Quebec,
sagte eine.
Sie singt auf Englisch.
Ich rauche den ganzen Tag. Und wenn ich fertig bin, brauche ich meine Kippen.
Nach dem Essen zogen die Frauen ihre Plastik-Zigaretten-Etuis hervor, keine Bilder von kranken Lungen, und zündeten sich eine Kippe an. Wahrscheinlich wohnten sie in Hochelaga, einem traditionell armen Quebecois-Quartier in Montreal, in dem ich auch lebte. Bei diesen Frauen, wie bei den meisten Quebecois, die ich kennengelernt hatte und die an der Seite von MigrantInnen arbeiteten, gab es keine gerümpften Nasen, keine Herablassung, kein Gerede von »Wir gegen ihr«. Anständige, hart arbeitende Menschen, die größere Kämpfe auszutragen hatten, als an ihren KollegInnen rumzumäkeln. Aber mit einem Mal war es wieder Zeit, an die Arbeit zu gehen. Wir beendeten den Tag, der alte Mann und ich. Wir fuhren mit dem Bus zurück in die Stadt. Wir gingen runter zu dem kleinen Loch in der Wand, das sie Büro nannten, stellten uns an und holten unser Geld ab. Ich habe mich nie besser gefühlt, wenn ich meinen Lohn abgeholt habe, als in diesem Moment. Eine weiße Frau in den späten 50ern, überwiegend weißes Haar über einer schlichten blauen Bluse und einem langgrauen Rock, verkaufte draußen an der Straßenecke christliche Zeitungen.
Sprechen Sie Punjabi, Urdu oder Hindi?
Fragte sie langsam mit einem kränklich süßen Ton und mit falschem Lächeln. Sie griff nach mehreren Flugblättern in Punjabi, Urdu und Hindi, die deutlich farblich gekennzeichnet waren, damit sie den Unterschied erkennen konnte. »Ich spreche Englisch und Französisch«, sagte ich ihr. Sie sah finster drein und schaute weg. Der alte Mann und ich kauften eine Tüte Lebensmittel im indischen Laden an der Ecke. Ein paar Tomaten, ein paar grüne Chilis, ein bisschen Hühnchen und keine Zwiebeln. Wir kochten und aßen bei Sonnenuntergang. Ich kam nach Hause und kletterte ins Bett. Von dem Moment an, als ich die Augen schloss, sah ich nichts als Zwiebelfelder. Überall Zwiebeln. Der alte Mann hatte weltbekannte PolitikerInnen interviewt. Seine Artikel waren vom UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge zitiert worden. Aber Journalist zu sein, der mit dem Tode bedroht war, reichte nicht aus, um sich in Kanada als Flüchtling zu qualifizieren. Ich erinnere mich, es war gleich nachdem Stephen Harper Premierminister wurde. Aus heiterem Himmel entschied jemand, dass der alte Mann ein Fluchtrisiko sei. Sie sperrten ihn direkt nach der Routinekontrolle ein und setzten ihn für die Abschiebung fest. Er rief unseren Kumpel Fred aus dem Gefangenenlager an. Fred, ruf mich an. Ich rief ein paar alte FreundInnen an. Einer von ihnen war Anwalt. Wir brachten ihm Zigaretten. Er sagte uns, wir sollten kein Aufhebens machen. Keine Proteste, keine Kampagnen. Er sagte uns, dass wir sie einfach tun lassen sollten, was sie wollten. Der Richter ließ ihn bei seiner Anhörung sprechen. Der alte Mann hielt eine großartige Rede, eine, auf die jeder Mensch stolz sein sollte, wie er den goldenen Spatz des Ausverkaufsjournalismus abgelehnt hatte, um mit den ausgelatschten Schuhen dazustehen, die einem Prinzip und Überzeugung bringen. Alles, worum er bat, war eine weitere Nacht in Freiheit, außerhalb des Gefangenenlagers, eine letzte Nacht in seinem Montreal. Der Richter setzte eine Kaution in Höhe von $1,500 fest. Fred zahlte die Hälfte und der Anwalt die andere Hälfte. Am nächsten Tag holten wir ihn aus der Haftanstalt in Laval heraus. Wir hatten unseren letzten kleinen Sieg errungen. Fred und ich haben die Wohnung des alten Mannes ausgeräumt, sagten seiner Vermieterin, es gebe einen familiären Notfall. Wir schrubbten den Zigarettenrauch eines ganzen Jahres von den Wänden, haben uns zum letzten Mal verabschiedet. Am nächsten Tag war es bewölkt. Über dem Regierungsgebäude in der Straße St. Alexandre drehte sich die kanadische Flagge mit einem angestrengten metallischen Klirren um ihren eigenen Fahnenmast. Die Frühlingsbäume machten einen traurigen Eindruck, als der kalte Nieselregen seitwärts drehte. Das leere Zimmer des alten Mannes verdunkelte sich durch die Gitterstäbe an seinem Fenster im ersten Stock. Der Unsichtbare erhielt sein BA in Politikwissenschaft von der University of Alberta, aber er hat sich nicht besonders angestrengt. Seine politische Ausbildung erhielt er dann in den Bekleidungsfabriken und Maschinenhallen von Montreal. Er wohnt jetzt in Toronto, wo er hofft, dem Anspruch gerecht zu werden, ein guter Schriftsteller und ein anständiger Mensch zu sein.